Sie hören einen Podcast von Schweizer Radio DRS.
Heute Morgen um 7 Uhr, hier geht es gleich um den Zankapfel Banane. 2 Jahrzehnte lang stritten EU und Lateinamerika um die krumme Frucht. Nun ist der älteste Handelsstreit beigelegt. Weitere Themen: mit Pfannendeckeln gegen die Regierung. In Argentinien wächst der Unmut über Präsidentin Kirchner. Und die Kaminfeger sehen schwarz. Wegen der Energiewende haben sie immer weniger Arbeit. Und das Wetter: trotz Wolken und Nebel ziemlich sonnig, dazu 9 Grad, in den Alpentälern bis 13 Grad. Im Studio begrüßt sie Philipp Schapfi. Der Bananenstreit ist beigelegt. 2 Jahrzehnte lang stritten die EU und lateinamerikanische Länder über die Bestimmungen zur Einfuhr südamerikanischer Bananen. Von der Einigung profitieren jetzt vor allem große US-Konzerne. Klaus Ammann.
Fast 3/4 aller Bananen in europäischen Früchteschalen stammen schon heute aus Ecuador, Costa Rica und Kolumbien. Trotzdem haben sich die lateinamerikanischen Bananenproduzenten seit den 1990er Jahren lautstark bei der Welthandelsorganisation WTO beklagt. Sie wehrten sich dagegen, dass die Europäische Union Bananen aus Afrika, der Karibik und der Pazifikregion zu besseren Bedingungen importieren lässt. Tatsächlich sind die Zölle der EU auf Bananen aus Kamerun beispielsweise viel tiefer als diejenigen auf südamerikanische, aus historischen Gründen. Anders als viele amerikanischen sind die afrikanischen Kolonien nämlich erst im 20. Jahrhundert von Europa unabhängig geworden. Nun haben die Streitparteien nach fast 2 Jahrzehnten eine Lösung gefunden. Die EU senkt die Einfuhrzölle für eine Tonne lateinamerikanischer Bananen bis 2017 von heute 176 Euro auf 114 Euro. Die Unterhändler aller Parteien haben gestern die nötigen Unterschriften geleistet. Maßgeblich beteiligt an der Konfliktlösung waren die USA. US-Bananenmultis wie Chiquita, Dole und Del Monte mit ihren riesigen Plantagen in Lateinamerika werden denn auch wohl am meisten profitieren vom neuen Frieden auf dem Bananenmarkt.
In Argentinien haben Hunderttausende gegen die Regierung von Präsidentin Kirchner protestiert. Mehr dazu in den Nachrichten mit Andrea Just.
Zehntausende sind allein vor der Residenz Kirchners im Stadtzentrum von Buenos Aires aufmarschiert. Auch im Landesinnern gab es große Demonstrationen. Sie richteten sich gegen Misswirtschaft und Korruption, gegen die Wirtschaftspolitik der Regierung und die Jahresteuerung, die derzeit 20% beträgt. Der Schütze, der im Januar 2011 in den USA 6 Menschen getötet und 12 verletzt hat, muss für den Rest seines Lebens ins Gefängnis. Schwer verletzt wurde damals auch die Parlamentarierin Gabrielle Giffords. Ertrunken, erfroren, erstickt. Mehr als 2000 Personen hätten letztes Jahr dieses Schicksal erlitten, als sie nach Europa zu gelangen versuchten. Das schreibt die Gruppe Microrop. Die Zahlen seien wesentlich höher als im Jahr zuvor. Das liege insbesondere an den Aufständen in Nordafrika. Viele hätten deshalb versucht, ihr Land zu verlassen mit Ziel Europa. Der Fall des ehemaligen Armeechefs Roland Neff gibt noch einmal zu reden. Das Zürcher Obergericht hat einen Polizisten in zweiter Instanz schuldig gesprochen, weil er Akten des Falles einem Journalisten zugespielt habe. Damit habe der Polizist das Amtsgeheimnis verletzt, so das Gericht. Der Bundesrat hält nichts von der Idee, dass bei SBB, Post und Swisscom der Chef höchstens 12-mal so viel verdienen soll wie der unterste Angestellte. Die Idee lanciert hatte im Parlament der Jungsozialist Wermuth. Das sei unrealistisch, meint der Bundesrat. Wenn jemand kleine Kartonminarette auf eine Schweizer Fahne stellt und sie dann mit dem Besen von der Fahne wegwischt, dann ist das noch nicht Rassendiskriminierung. Das hat ein Gericht in Burgdorf im Kanton Bern entschieden und sprach den Chef der Partei Nationalgesinnter Schweizer, der PNOS, frei. Der PNOS-Chef hatte mit seiner Aktion gegen den geplanten Bau eines Minaretts in Langenthal protestiert. In der Fussball-Europa-League hat der FC Basel gegen Videoton 1:0 gewonnen. Und die Berner Young Boys besiegten auswärts Udinese 3:2.
Misswirtschaft, Korruption und eine schlechte Wirtschaftspolitik, darüber ärgern sich die Argentinierinnen und Argentinier. Und jetzt sind sie im ganzen Land auf die Straße gegangen, um gegen die Regierung von Cristina Kirchner zu protestieren. Südamerika-Korrespondent Ulrich Achermann.
Ihren Unmut über die Politik der Regierung taten die Argentinier mit Pfannendeckeln und anderen Lärminstrumenten kund. Ja. Buenos Aires waren je Zehntausende vor der Residenz der Präsidentin und am Obelisken im Stadtzentrum aufmarschiert. Massiv waren die Proteste auch im Landesinnern.
No la corrupción.
Libertad, seguridad, salud, educación, todo.
Viele kritisierten die über 20% hohe Jahresteuerung oder die grassierende Korruption und Straflosigkeit. Andere verlangten Maßnahmen gegen die wachsende Kriminalität. Verbreitet war auch die Forderung nach Respekt vor der Verfassung. Die linksperonistische Regierung möchte sie abändern lassen, um Christina Kirchner 2015 ein drittes Mal ins Rennen zu schicken. Zur Kundgebung hatten soziale Netzwerke aufgerufen. Die in Opposition zur Regierung stehenden Parteien hatten sich nicht dafür interessiert. Befolgt wurde der Aufruf vor allem vom Mittelstand. Der massive Protest macht deutlich, wie sehr sich das soziale Klima in Argentinien verschlechtert hat, schon ein Jahr nachdem Christina Kirchner 54% der Stimmen für ihre zweite Amtszeit erhalten hat. Zu vieles läuft seither schief in Politik und Wirtschaft, ob schon Agrargüter aus Argentinien nach wie vor Rekordpreise erzielen. Die populistisch motivierte Subventionspolitik der Regierung hat den Staatshaushalt tief ins Defizit gestürzt und dieses treibt die Teuerung in die Höhe. Seit einem Jahr dürfen die Bürger keine Devisen mehr kaufen. Sie können sich also nicht mehr vor dem Kaufkraftzerfall schützen. Jetzt geht die Geduld der breiten argentinischen Mittelschicht zu Ende.
Der Fall um den ehemaligen Armeechef Roland Neff ist noch immer nicht erledigt. Der ehemalige Polizist, der belastende Akten an die Medien weitergegeben haben soll, wurde erneut verurteilt vom Zürcher Obergericht. Der Beschuldigte selbst allerdings bestreitet die Weitergabe der Akten. Von Expertenseite kommt Kritik am Urteil. Aus Zürich Gurdin Vinzenz.
Freddy Hafner, der frühere Fahnder der Zürcher Stadtpolizei, war nach der Urteilseröffnung sehr enttäuscht. Ob er die bedingte Geldstrafe akzeptiert oder das Urteil weiterzieht, er wisse es noch nicht, meinte der 61-Jährige resigniert. Das Zürcher Obergericht hatte, wie zuvor schon das Bezirksgericht, seinen Beteuerungen nicht geglaubt. Niemand anders als er könne die Daten aus den Polizeidatenbanken über das Strafverfahren gegen Roland Neff heruntergeladen und der Sonntagszeitung zugespielt haben. Das sei keine Bagatelle, auch wenn es verständlich sei, dass sich Hafner empört habe darüber, dass einer Armeechef werden könne, der seine Ex-Partnerin mit fingierten Sexinseraten unter Druck gesetzt hatte. Statt direkt zu den Medien zu gehen, hätte er aber wenn schon den Dienstweg beschreiten müssen, so die Richter. Falsch, findet der Zürcher Strafrechtsprofessor und SP-Nationalrat Daniel Josic.
Weil ich meine, wenn jemand im höheren Interesse handelt, dann ist das ein sogenannter Rechtfertigungsgrund oder sollte als solcher anerkannt werden. Aber es ist auch nicht erstaunlich, das Obergericht und das Bundesgericht haben insbesondere in einem früheren Fall eben bestätigt, dass sie das nicht so sehen.
Josic spricht den Fall der beiden früheren Mitarbeiterinnen des Zürcher Sozialamtes an. Sie hatten Unterlagen über Sozialhilfemissbräuche den Medien zugespielt. Josic persönlich hatte die beiden beim Gang bis vors Bundesgericht unterstützt, aber das höchste Gericht verurteilte die beiden Frauen, auch weil sie den Dienstweg nicht eingehalten haben. Das aber hätte weder bei den Sozialhilfemissbräuchen noch im Fall Neff etwas gebracht, ist Josic überzeugt.
Und dass man dann zu den Medien geht, das scheint mir dann als letztes Mittel zulässig zu sein.
Aber die Gerichte sehen das offensichtlich anders. Darum braucht es in den Augen von Professor und Politiker Josic einen besseren Schutz für sogenannte Whistleblower, eine spezielle Bestimmung im Strafgesetzbuch für sie. Ein entsprechender Vorstoß ist bereits eingereicht. Nächstes Jahr dürfte das Parlament entscheiden.
Den Kaminfegern geht die Arbeit aus. Schuld ist die Energiewende. Je mehr Wärmepumpen es gibt und je sauberer die Heizungen sind, desto härter wird der Überlebenskampf für Kaminfeger. Jetzt geben die Männer in Schwarz Gegensteuer mit der Aktion Pro Kamin. Christian von Burg.
Kaminfeger, schwarze Mann, hätte es russigs Hemmia.
So beginnt ein Lied, das noch heute viele Kinder kennen. Wirklich russig sind die Kleider der Kaminfeger heute aber nicht mehr. Und die Zahl der Kaminfeger nimmt von Jahr zu Jahr ab. Das sagt Markus Gabriel, der Präsident der Schweizerischen Kamin- und Abgasanlagevereinigung.
Denn aufgrund der besseren Verbrennungstechnik und der Situation, dass immer mehr Wärmepumpen installiert werden, gibt es natürlich immer weniger Arbeit.
Wärmepumpen, das sind diese Maschinen, die über Röhren dem Boden oder der Luft Wärme entziehen, um damit die modernen Häuser zu heizen. Da gibt es nichts mehr zu putzen. Es braucht nicht einmal mehr ein Kamin. Die Wärmepumpen sind den Kaminfegern deshalb ein Dorn im Auge. Sie kritisieren den Boom. Wärmepumpen seien oft teuer und trotz Öko-Image richtige Stromfresser, sagt Gabriel. Je mehr Wärmepumpen man installiere, umso schwieriger werde es deshalb, aus der Atomenergie auszusteigen. Um ihre Berufsstände zu retten, haben Kaminfeger, Ofenbauer, Holz- und Ölfeuerungsunternehmen jetzt zusammen die Aktion Pro Kamin gestartet. Auch in modernen Häusern soll es künftig noch ein Kamin geben, damit gefeuert werden kann, sagt Gabriel.
Es muss ja nicht unbedingt ein Kamin sein. Manchmal reicht es, wenn man einen Schacht macht, wo durch das Haus durchgeht. Ein Kamin kann man auch in einem späteren Zeitpunkt in diesen Schacht einziehen.
Wenig Freude an dieser Aktion hat der Präsident des Wirtschaftsverbandes Swiss Cleantech, Nick Beglinger.
Das macht keinen Sinn. Es ist technisch sehr klar, dass in einem gut isolierten Haus die Wärmepumpe mit Abstand der beste Weg ist, das Gebäude zu beheizen.
Er habe durchaus Verständnis für die schwierige Lage der Kaminfeger, sagt Beglinger. Mit der Energiewende täten sich für sie aber auch neue Möglichkeiten auf. In der Beratung, bei Blockheizkraftwerken oder im Bereich der Energiehäuser.
Darum ist es wichtig für die Kaminfeger, dass sie sich neu ausrichten, dass sie sich umschulen lassen. Gerade im Lüftungsbereich gibt es da Möglichkeiten.
Nur wenn der Kaminfeger zum Lüftungsfeger im Minergiehaus wird, dann verstehen die Kinder das Lied vom schwarzen Mann mit dem rußigen Hemd wohl gar nicht mehr.
Die Zeit 7:11 Uhr, jetzt geht's weiter mit Wetter und Börse.
Die Daten von Thomson Reuters. In New York schloss der Dow Jones Index bei 12.811 Punkten, minus 0,9%. In Tokio steht der Nikkei Index bei 8.758 Punkten, minus 0,9%. Der Dollar wird zu 94 Rappen 47 gehandelt, der Euro zu einem Franken 20,63 beziehungsweise zu einem Dollar 27,75. Das Wetter, es ist heute ziemlich sonnig, im Flachland bis am Mittag teilweise neblig. Die Temperaturen im Norden um 9 Grad, im Süden 12 Grad. Am Abend kommt im Westen Regen auf.
Heute Morgen die Frühinformationen von Schweizer Radio DRS, verantwortlich für die Inhalte Simon Weber. Mein Name Philipp Schapri.
Sie hörten einen Podcast von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.